Clemens, erstmal schön, dass du die Zeit für uns hast und wir noch mal ein bisschen quatschen können im Rahmen dieses bis hierhin sehr warmen Potsdam Sommerfestes. Vielleicht kannst du erstmal uns und den Hörern vor allem so ein bisschen erzählen, wie du deinen Weg, ich sag mal, zum Diskus gefunden hast. Gerne von Anfang an, ich sag mal so auf Kindesbein, wie bist du auf den Sport aufmerksam geworden und wo hast du gemerkt, das ist es?
Also ich glaube, aufmerksam auf Diskus wird prinzipiell niemand. Ich denke, die meisten fangen natürlich an mit Leichtathletik. Ich habe mit 5 Jahren angefangen mit Leichtathletik. Ich habe Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht, ein normaler kleiner Verein gehabt in LAC Myrosin. Das ist, bin in Güstrow aufgewachsen. LAC Myrosin ist der Verein nebenan, bei dem ich angefangen habe, Sport zu machen. Und da habe ich dann die ersten Jahre verbracht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Damals noch mit allem, mit Springen, mit Sprinten, mit Werfen, alles, was dazugehört. War dann relativ erfolgreich und bin dann, also erfolgreich in dem Alter, heißt Landesmeister geworden. Mhm. Und bin dann zur 8. Klasse auf die Sportschule in Neubrandenburg gekommen. In der 8. Klasse, eigentlich war der anfängliche Plan, dass ich Mehrkampf mache. Und dann habe ich in der 8. Klasse einen langen Mehrkampf trainiert. Hatte in der Zeit aber Probleme durch das Wachstum und die Belastung, die Kombination. Hatte ich viele Achillessehnen, Knieprobleme und konnte in der Zeit nicht so wirklich sprinten, nicht wirklich springen. Und habe dann viel geworfen in dem Jahr schon, weil es auch zum Mehrkampf gehört. Und das Werfen hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat sich schon sehr gut entwickelt. Habe dann schon in ähnliche Weiten geworfen wie die das nur trainiert haben. Und nach dem Jahr hat dann der Wurftrainer in der Brandenburg gesagt, du hast nicht Bock, ab jetzt nur noch Werfen zu machen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe keine Lust auf Laufen. das klingt eigentlich ziemlich cool. Und dann bin ich seit der 9. Klasse in der reinen Diskuswurf- und Kugelstoßgruppe gewesen. Habe ein bisschen Kugelstoßen nebenbei gemacht. Aber relativ früh war für mich klar, dass ich eigentlich Diskuswerfer werden möchte. Und seit der U20 mache ich jetzt nur noch Diskuswerfen. Bis dahin habe ich Kugelstoßen nebenbei auch Spaß gemacht, nicht wirklich trainiert. Mhm. Aber seitdem gibt es für mich nur noch das Diskuswerfen.
Wann bist du nach Potsdam gewechselt? Warst du auf der Sportschule?
Genau, ich war in Neubrandenburg auf der Sportschule 3 Jahre. Mhm. Und bin dann nach der 10. Klasse, also 2013 war das dann, bin ich nach Potsdam gekommen.
Mhm. Und seitdem, sag ich mal, verfolgst du deinen Weg. Bisher lief das Jahr, muss man dazu sagen, ziemlich stark für dich. Ich habe gelesen, du hast jetzt deine persönliche Bestmarke aufgestellt mit, lass mich nicht lügen, 69 Meter und 9 Zentimeter. Ja. Das ist zeitgleich, habe ich auch gelesen, die beste deutsche Marke seit 2013. Das heißt, du bist in Höchstform, das würde ich jetzt sagen. Sagt das ein Sportler über sich selber auch?
Ich glaube, alles andere wäre Quatsch. Also ich bin aktuell in der Form meines Lebens, logischerweise, weil ich werf Weiten, die ich noch nie geworfen habe. Und das ist auch nicht nur diese eine Weite. Natürlich war das 69 Meter, ist geisteskrank weit. Das haben so viele Deutsche nicht vor mir geworfen.
Robert Harting, glaube ich, der Letzte, ne?
Robert Harting war der Letzte, der über 69 Meter geworfen hat. Ich bin jetzt auf Platz 5 der ewigen deutschen Bestenliste. Womit man erstmal klarkommen muss.
Ja.
Aber ich kann das für mich realistisch einschätzen. Ich weiß, dass ich nicht das Grundniveau von 69 Meter habe. Soweit bin ich noch nicht, weil das war einfach, da hat alles gestimmt. Das war ein super Wurf bei Top-Bedingungen. Da muss man schon nochmal 3 Meter abziehen von zum realistischen Leistungsniveau. Ich habe jetzt viele andere Wettkämpfe im Bereich von 65, 66 Metern gehabt, womit ich sehr, sehr zufrieden bin, weil meine letzte Bestleistung war aus 2021, da habe ich die 67 geworfen. Und dann ist der Saisonverlauf aber sehr schnell, hat sich dann bei 263 Meter eingepegelt. Und deswegen bin ich dieses Jahr sehr zufrieden, dass ich konstant im Bereich von 65, 66 Metern werfen kann. Und wenn ich das dann auch im Stadion zeigen kann, das wäre schon mal top. Und wenn ich das konstant hinkriege und gesund bleibe, habe ich was, worauf ich die nächsten Jahre aufbauen kann.
Sehr gut. Du hast gerade vom perfekten Wurf gesprochen. Das heißt, Bedingungen haben gestimmt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wann merkst du denn auch, dass es der perfekte Wurf ist und was muss dafür genau stimmen?
Gar nicht so einfach, das zu merken. Entweder merkt man es nach dem Abwurf, das war bei mir zum Beispiel gar nicht so. Ich habe erst nach einer Landung gemerkt, dass der ganz schön weit ist. Es gibt verschiedene, also technische Bedingungen logischerweise, also der Wurfablauf muss stimmen. Da gibt es tausende Fehler, die man machen kann. Wenn man davon keinen einzigen macht, hat man quasi den perfekten Wurf. Es gibt aber nicht den optimal perfekten Wurf, weil niemand wirft perfekt. Das ist nicht möglich. Man kann so dicht wie möglich darauf versuchen ranzukommen. Und das kriegen manche besser hin, manche schlechter hin. Die technische Umsetzung. Aber was äußerliche Bedingungen angeht, für uns Wind von rechts vorne, über die rechte Sektorkante, sagt man. Und wenn ich dann den Wind oder den Diskus Richtung rechte Sektorkante reinlege, bekommt er den Wind von vorne mit, kriegt so einen Auftrieb nochmal. Und je nach Windstärke kann das dann schon nochmal irgendwas zwischen 2 und 4 Meter wirklich bei optimalen Bedingungen weiter sein, als
so viel,
man eigentlich werfen kann. Ja, das ist im Diskuswerfen wirklich ziemlich brutal der Unterschied. Das ist im Hammerwerfen ganz anders. Und Kugel, da gibt es keine, da gibt spielt der Wind keine Rolle. Ja. Speerwerfen kann es auch beeinflussen. Ich glaube, aber im Diskus ist es tatsächlich am stärksten.
Jetzt hast du ja schon die 69 Meter eingeordnet, aber inwiefern spielt denn auch Glück, sag ich mal, eine Rolle beim Diskus?
Ich glaube, das hören wahrscheinlich so viele gar nicht so gerne, aber ich würde schon behaupten, dass das eine Rolle spielt, weil wenn ich jetzt vielleicht nicht an alle Wettkämpfe denke, aber vielleicht einfach an große Wettkämpfe, Olympische Spiele, Qualifikationen, da hat man nur 3 Würfe, da hat jeder nur 3 Würfe. Und da muss man in diesen 3 Würfen einen ordentlichen Wurf hinkriegen. Und natürlich kann man sagen, wenn man einen ordentlichen Wurf hat, ja, das war kein Glück, ich kann das. Aber so ein bisschen Grundglück gehört dazu, einfach weil es geht, 3 Würfe sind ganz schnell vorbei. Ja. Der erste, sage ich mal, kann ein guter Wurf sein, leicht ungültig, dann hat man nur noch 2 Würfe. Dann macht man im zweiten, ist kein guter Wurf, was ganz schnell geht, und dann hat man nur noch 1 Wurf, und dann muss man mit der Drucksituation erstmal umgehen können. Und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen sage ich, ich glaube, so ein bisschen Glück gehört schon dazu. Umso besser man ist, umso konstanter man ist, umso mehr kann man das ausstellen, sage ich mal. Aber ich glaube, ganz ohne geht's nicht.
Jetzt sieht man ja ganz oft, ich habe das auch bei der Europameisterschaft neulich gesehen, man dreht, weißt du, ihr dreht euch im Kreis und dann landet das Ding auf einmal im Netz. Mhm. Was ist da in deinem Kopf los? Die ersten Gedanken, die du hast.
Ja, scheiße. Das ist so ziemlich der erste Gedanke, der da kommt. Jetzt hast du halt einen Wurf verschenkt.
Aber kannst du es dann direkt abhaken und weitermachen, oder spielt es dann schon irgendwie im Laufe des Versuchs eine Rolle?
2-3 Minuten, man hat ja ein bisschen Zeit nach dem oder zwischen den Würfen, und dann wertet man den Wurf mit dem Trainer aus. In der Regel hat das einen technischen Grund, warum der ins Netz geht. Da gibt es auch verschiedene Gründe, die das haben kann. Da hat jeder so seine Probleme. Es gibt Leute, die werfen öfter ins Netz, es gibt Leute, die werfen nicht so oft ins Netz. Aber eigentlich, wenn man realistisch weiß, okay, jetzt habe ich das und das falsch gemacht, versuche ich jetzt daran zu arbeiten. Man kann sich auch am Anfang weiter rumstellen, dass sich der Abwurf oder die Abwurfposition ein bisschen verschiebt, ja, dass man selbst mit einem identischen Wurf zum Beispiel noch knapp am Netz vorbeischrammen könnte. Das nehmen manche als Lösung, wenn sie das Technische eben jetzt nicht direkt lösen können. Mhm. Wenn sie Probleme mit Netz haben, dann stellen sie sich ein bisschen rum. Aber das ist natürlich nichts Schönes, auf jeden Fall, wenn man sieht, das Ding landet im Netz. Und dann weiß man, okay, jetzt ist ein Wurf weg, aber das muss weitergehen.
Alles oder nichts. Genau. Das ist genau das Motto wahrscheinlich auch für Paris. Du bist qualifiziert, darfst dich jetzt auf ganz großer Bühne zeigen. Was geht da in deinem Kopf ab? Bist du vielleicht auch jetzt schon nervös, oder ist das, ich sag mal, der Nervenkitzel, den jeder Sportler vor so einem Wettkampf, egal ob Olympia oder zum Beispiel Europameisterschaft, braucht?
Nervös würde ich nicht sagen. Ich glaube, es geht einfach nicht größer im Sport. Das ist das, wofür wir alle trainieren. Sonst würden wir das hier nicht machen, sonst würden wir nicht jeden Tag Kraftraum werfen gehen, Läufe machen, was auch immer. Jeder einzelne Sportler möchte zu den Olympischen Spielen, und allein dann die Möglichkeit zu haben, das zu erleben, ist jetzt schon mal ganz groß. Aber ich glaube, jeder ist kompetitiv genug, um zu sagen, ich möchte nicht nur dabei sein, sondern ich möchte natürlich auch mein Bestmögliches zeigen. Und das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen der Punkt, wo dann vielleicht ein bisschen Nervosität kommt, ein bisschen Anspannung kommt. So, bin ich so gut drauf? Kann ich das, was ich jetzt hier zeigen möchte, überhaupt? Oder ist das unrealistisch oder so? Aber ich glaube, wer vor Olympischen Spielen nicht ein bisschen aufgeregt ist, da ist irgendwas ganz komisch, bin ich ganz ehrlich, weil das kann mir keiner erzählen, dass jemand zu Olympischen Spielen fährt und sagt, ja, keine Ahnung, ist für mich wie ein Dorfsportfest. Ich glaube, das sagt keiner, und wäre auch völlig unrealistisch, weil so soll es auch nicht sein. Weil dafür leben wir, dafür machen wir das. Und wenn man davor nicht aufgeregt ist, wovor dann?
Und ich glaube, mit der Nervosität und diesem Nervenkitzel kitzelst du ja vielleicht auch mal die letzten Prozent raus, oder?
Ja, das kann durchaus passieren.
Du hast bei den Olympischen Jugendspielen, habe ich gelesen, auch schon mal eine Medaille geholt. Das war 2014. Ja. Würdest du sagen, dass dir das jetzt mit Blick auf Paris irgendeinen Vorteil bringt, oder ist das einfach nur nice to have?
Ich glaube, das hat noch wenig Auswirkungen. Ist jetzt 10 Jahre her. Ich habe in den letzten Jahren jetzt andere Erfahrungen gesammelt bei anderen, auch größeren Wettkämpfen. Ich war jetzt bei den anderen Olympischen Spielen. Ich glaube, die geben mir mehr, auch wenn ich da nur Platz 11 belegt habe, gibt mir das mehr für Paris mit als die Olympischen Jugendspiele damals 2014. Das ist einfach eine ganz andere Art und Weise.
Jetzt haben wir ganz viel über das gesprochen, was du selber investieren musst. Und am Ende, logisch, geht es für dich auch darum, bei Olympia deine Topform zu zeigen. Auch wenn das vielleicht nicht die 69 Meter sind. Aber ne, du hast schon gesagt, was so dein Ziel ungefähr ist. Was ist denn so, wenn man vielleicht auf Olympia schaut, aber auch weiter hinaus, so dein größter sportlicher Traum? Kann man das zusammenfassen?
Also für mich speziell aufs Diskus werfen, ich würde sehr gerne in meinem Leben 70 Meter werfen. Das ist so eine magische Marke, die weltweit nur einigen Leuten gelungen ist. Ich glaube, da sind wir aktuell bei, ich sag dir mal keine Zahl, sonst lüge ich.
Glaub, auf jeden Fall ganz oben.
Irgendwo im Bereich von 15 Leute haben das, glaube ich, jemals weltweit geschafft. Mhm. Das ist schon also ein bisschen das, woran man, wofür man arbeitet, das möchte ich irgendwann machen. Und natürlich Olympische Spiele, Top 8, dann erstmal, das ist so mein Ziel für dieses Jahr. Ich möchte Top 8 erleben, weil dann habe ich nochmal 3 Würfe. Das heißt, 6 Würfe im olympischen Finale. Das wäre wirklich der Hammer. Wenn ich jetzt von meinem Traum erzähle, ist es Olympiasieger, weil das sagt jeder. Wie realistisch dieser Traum ist, das muss jeder für sich selber einordnen können.
Träume müssen ja zum Glück nicht realistisch sein. Ja. Ne? Sie sind ja genau dafür da, um irgendwie auch das Beste aus sich rauszuholen.
Ja.
Jetzt haben wir mit Christine Pudenz gerade auch schon ganz viel über, ich sag mal, die Finanzierung des Sports gesprochen. Also du hast gerade gesagt, du reißt dir Tag für Tag den Arsch auf, um alles Mögliche aus dir rauszuholen. Inwiefern fühlst du dich denn da auch, ich sag mal, gewertschätzt mit Blick auf das, was du dafür zurückkriegst?
Ja, schwierige Frage. Wir haben in Deutschland ein System, was Leute sehr gut fördert, die sehr gut sind, was aber oft nicht die Lösung des Problems ist, weil Leute, die sehr gut sind, brauchen selten noch staatliche Förderung. Weil Leute, die sehr gut sind, können über private Sponsoren und anderes sehr gut davon leben. Oder auch Prämien, internationale Wettkämpfe, da gibt's ja, man kann mit dem Sport, den wir machen, wenn man wirklich Weltspitze ist, kann man damit gut Geld verdienen. Das ist nur einigen weltweit insgesamt erlaubt, weil es einfach, man muss wirklich top sein in seiner Disziplin. Aber, und dann ist natürlich auch die Förderung in Deutschland plötzlich wieder da, wenn man in dem Bereich ist. Aber dann braucht man sie nicht. Wo man die Förderung braucht, ist der Übergang nach der Schule zum Beispiel. Und da haben wir in Deutschland ein System, was nicht schlecht ist. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über die Bundeswehr in der Sportfördergruppe, über die Sportfördergruppe der Polizei, Landespolizei, Bundespolizei. Das sind die Möglichkeiten oder nahezu einzigen Möglichkeiten, die man hat, um diesen Sport professionell ausüben zu können.
In welcher Sportfördergruppe bist du?
Ich bin bei der Bundeswehr. Mhm. Genau, um das professionell machen zu können, weil man kann nicht nebenbei arbeiten und dann versuchen, auf Weltklasseniveau irgendwie sportlich erfolgreich zu sein. Das schaffen wirklich die allerwenigsten. Ja, und da gibt es andere Länder, die das deutlich besser vormachen, und was auch ein Grund dafür sein kann, dass die deutsche Leichtathletik in den letzten, 8 Jahren vielleicht schon leider zunehmend abgebaut hat.
Mhm. Christine Pudenz hat in dem Fall auch geträumt, hat von den Niederlanden gesprochen, die ein ganz gutes Beispiel haben. Ich gehe davon aus, das war das, was du auch ansprechen wolltest.
Ja, Niederlande, ich glaube, wenn man da immer nennen muss, ist Amerika logischerweise mit dem Unisystem. Die bieten Vollstipendien an für Sportler, und da haben die dann die Zeit, sich zu entwickeln. Je nachdem, wie gut sie sind, verdienen die auch von der Uni her schon Geld da. Ich glaube, das ist mittlerweile, was da an finanziellen Mitteln in Amerika stecken, das kann man, glaube ich, nicht ansatzweise vergleichen. Also da sind einzelne Unis, die mit Geldern um sich werfen, wovon der ganze DLV versucht zu arbeiten. Das ist leider Realität, und da muss man dann irgendwie versuchen, da versucht man dann als Sportler dran zu bleiben, aber wenn man dann sowas hört, ist es natürlich schwierig. Aber ich möchte auch nicht, also ich habe viel von dem System profitiert. Ich bin jetzt lange in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Dass ich überhaupt so weit gekommen bin, habe ich dieser Förderung zu verdanken, logischerweise. Das heißt, ich möchte jetzt auch nicht darauf schimpfen, aber es gibt einfach andere Länder, die dem Sport einen anderen Stellenwert zuordnen und das in der Art und Weise mehr fördern und dann, wie man sieht, auch mit anderen Erfolgen arbeiten können.
Ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt diese Sportfördergruppe in Frage zu stellen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein System, was an sich erstmal funktioniert, ja, aber perspektivisch dann eben die Frage ist, inwiefern hast du denn auch teilweise das Gefühl, dass du dann als Sportler, als, ich sag mal, Individuum, der, wie gesagt, jeden Tag in den Kraftraum geht, jeden Tag wirft und dann nebenbei noch arbeitet, irgendwo vernachlässigt wird? Weil am Ende des Tages machst du es ja eigentlich für niemand anderen, sondern nur für dich.
Ja, vernachlässigt würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist einfach, wie ich schon gesagt habe, es ist schwierig, vor allem ist es schwierig, wenn man logischerweise diese Vergleichswerte aus den anderen Ländern hört, ja. Mit was für Geldern die um sich werfen können. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie darüber anfangen, dass wir irgendwie Gelder verdienen müssen wollen, oder wie Fußballer. Ich glaube, das wird kein Leiter jemals sagen, dass wir irgendwie in dieser
schön
Art
und Weise... Schön wäre es aber zumindest.
Natürlich wäre es schön, aber es wäre ja, also es ist ja nirgendwo gerecht, also rechtmäßig, oder das möchte ich auch überhaupt nicht sagen, weil Fußball natürlich einfach ein anderer Publikumsmagnet ist. Aber was mich dann manchmal an der Situation ein bisschen stört, ist, dass es genug Leute gibt, die dann nach irgendwelchen Höhepunkten wieder fragen, okay, der DLV hat jetzt keine Medaille gemacht oder eine Medaille gemacht, was ist denn da los? Wir waren noch mal so eine Leichtathletik-Nation. Mhm. Und dann geht es irgendwie schnell auf die Sportler, wo ich mir dann die Frage stelle, wer hat dann wirklich Schuld? Natürlich, vielleicht haben wir einfach gerade, sind wir nicht in der Generation, in der wir früher waren, wo wir 8 bis 10 Top-Leute hatten, die in ihrer Disziplin Weltmeister, Olympiasieger werden konnten. Das war vielleicht mal, das ist aktuell nicht so. Und da muss man halt überlegen, woran liegt das? Liegt das daran, dass die Sportler schlechter sind? Liegt das daran, dass andere einfach besser sind? Ich glaube nämlich, dass das mit der größte Punkt ist, wir sind nicht schlechter geworden als Nation. Alle anderen sind bloß besser geworden. Mhm. Und wir waren vorne, ja, wir waren weltweit, waren wir eine führende Leichtathletik-Nation. Und mittlerweile wurden wir nicht nur eingeholt, sondern von vielen Ländern eben überholt.
Dann danke ich dir an der Stelle für deine ganz ehrlichen Worte. Ich glaube, das ist etwas, was jedem Sportler irgendwie auch unterbewusst ein bisschen auf der Seele brennt, ne? Weil es für euch logisch nichts anderes gibt. Und deswegen wünsche ich mir nochmal umso mehr, dass du in Paris zeigen kannst, was in dir steckt, dass ihr zeigen könnt, was euch in euch steckt. Wünsche dir da ganz viel Erfolg. Vielleicht, wer weiß, never say never, die 70 Meter.
Man, gucken wir mal.
Das wäre in jedem Fall schon mal ein Statement.
Ja.
Und dann danke ich dir an der Stelle für deine Zeit und hoffe, dass wir uns dann nach Paris nochmal hören.
Sehr gerne.